Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Allianz Brisanz. Am anderen Ende, aus oben Strohe, der einzig wahre, der richtige, der echte.
Overja.
Daniel Dogemann.
Moin, moin. Ja, das war ja mal, eine Ankündigung.
Grüß dich.
Herrlich, ja. Schöne Grüße, ja. Alles wir gut soweit,
ja. Ja, doch, muss ja, ne? Wir haben es jetzt geschafft.
Ja.
Urlaub ist quasi vorbei.
Genau.
Bald. Und es geht auch wieder im Bundesliga-Business los, beziehungsweise es hat ja schon angefangen tatsächlich.
Heute ist ja schon ein heißer Tag, kann man
ja
sagen.
Für den HSV ist heute ein heißer Tag. Für mich geht's morgen los. Aber schauen wir doch erstmal in die Vergangenheit hinein, denn Werder und der HSV hatten jeweils noch gut was zu bieten, würde ich sagen.
Kann man sagen.
Wir haben uns dafür entschieden, dass wir erstmal mit dem SV Werder Bremen anfangen, mit beiden vergangenen Spielen. Und dann wird Daniel nochmal über das Spiel gegen den kleinen HSV aus der vergangenen Woche sprechen.
Ja.
Wurde ja heiß diskutiert, ne? Du freust dich.
Der kleine HSV hat aber danach nochmal gegen Würzburg verloren. 2-1, glaube ich. Gestern, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, dass die gespielt haben. Irgendwann habe ich das gelesen. Aber die hatten ja noch Nachholspiel.
Mitbekommen habe ich das. Und beim 1-0 von Genki Haraguchi habe ich tatsächlich ausgemacht und gedacht, ach ja, dann wird ja wohl Hannover gewinnen. Heute Morgen gucke ich dann mal rein und dann sehe ich, hätte es mal weitergeguckt. Würzburg hat tatsächlich noch gewonnen. Aber,
back
to business. Fangen wir an mit Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart am Sonntag, den 4.4. durften wir tatsächlich in Stuttgart gastieren. Und es war wieder einmal ein nicht so schönes Spiel. Oh Wunder, die schweren Wochen gehen weiter bei Werder Bremen. Der letzte Sieg gegen Frankfurt war jetzt Ende Februar tatsächlich. Und der letzte Punkt war Anfang März gegen Köln. Man wartet jetzt seit 3 Spielen wieder auf einen Punkt, beziehungsweise auch mal vielleicht auf einen Dreier. Denn so langsam geht das Gekratze von unten dann doch wieder los. Genau das, was ich schon so einigermaßen vorhergesehen habe. Und gegen Stuttgart zog sich das wie so ein roter Faden weiterhin durch. Das Wie ist sehr, sehr unglücklich gewesen. Man verliert 1-0 durch ein Eigentor von Ludwig Augustinsson. Ich sag mal so, Ludwig Augustinsson konnte nichts dafür. Er stand einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann stand es 1-0. Und dann war das Spiel auch eigentlich schon somit entschieden. Es war wieder so ein klassisches Werder-Spiel, sage ich jetzt mal vorsichtig. Defensiv relativ gut gestanden, nach vorne hin Akzente gesetzt, aber überhaupt nichts Brennendes, nichts Gefährliches. Und somit gewinnt der VfB Stuttgart einigermaßen verdient, sage ich, mit 1-0. Werder kann sich nicht beschweren. Das hätte auch 2-0, 3-0 meines Erachtens ausgehen können. Es gab einige Möglichkeiten für den VfB Stuttgart, sich dort durchzusetzen. Allerdings auch die offensiv nicht gerade komplett durchdacht, genauso wie der SV Werder. Es war wirklich 80 Minuten lang ein nicht schön anzusehendes Spiel und dann kam halt die Entscheidung per Eigentor. Das passt halt auch irgendwie zu diesem Spiel und abhaken, weitermachen. 2 Spiele hast du jetzt noch, wo es wirklich schwer wird. Die jetzt abschenken ist schwierig, aber der VfB Stuttgart 2-mal Werder Bremen verdient geschlagen diese Saison und
aber ist schon erstaunlich, ne, für so einen Aufsteiger, da die hauen ganz gut rein diese Saison.
Ja, das ist ja ein gutes Konzept, was die sich da auch Pellegrino ist kein schlechter Trainer meines Erachtens, also gut abwarten, es ist seine erste Saison in der ersten Liga. Das bekannte verflixte zweite Jahr als Aufsteiger, das steht erst noch vor der Tür.
Ja.
Und das gilt dann halt für den VfB Stuttgart aus dieser Saison dann natürlich zu bestätigen, ganz einfach gesagt. Und abwarten, ne? Für den VfB Stuttgart freut es mich. Ist eine Mannschaft, ist ein Verein, die meines Erachtens in die erste Liga gehört. Und man muss ja halt dann auch mal wirklich einfach anerkennen, wenn man dann einfach auch mal verdient verloren hat. Und ja, Stuttgart hat es einfach besser gemacht. Die machen es die ganze Saison über richtig, richtig gut, finde ich. Das ist auch teils ein Fußball, den man sich sogar relativ gut angucken kann. Ist spannend. Dort funktionieren Spieler so wie Sasa Kalajdzic. Nicolas Gonzalez ist auch immer erwähnenswert dabei. Und ja, aber auch so bekannte Figuren wie Dani Didavi, die schon Bundesliga erfahren sind, sich in die zweite Reihe setzen. Gonzalo Castro hat ganz großen Anteil am Sieg gegen Werder Bremen gehabt, meines Erachtens. Der konnte da ja vor dem Tor im Prinzip ja einmal komplett durch das Mittelfeld laufen wie ein heißes Messer durch die Butter.
Und ja, ich erinnere mich auch an letztes Jahr noch in der zweiten Liga. Das war auch nicht immer ganz schön.
Da gab es auch so eine
Castro-Geschichte,
ne? Ja, aber gut, wollen wir da nicht in alten Wunden wieder rumbohren? Werder Bremen verliert gegen Stuttgart. Wenige Tage später ging es aber schon weiter. In einem Pokalwettbewerb, den der HSV dieses Jahr nicht so gut gesonnen war, ne?
Ja, das wollen wir doch jetzt auch nicht wieder aufbrühen, oder? Die Leistner-Story. Aber der HSV hat immer ein Zeichen gesetzt, das kann man nicht anders sagen.
Genau, nein. Werder Bremen musste dann nämlich auch noch nach Regensburg. Auch ein ziemliches Hin und Her, wenn ich mal so nachdenke. Am Sonntag musste man nach Stuttgart reisen, dann ist man wieder nach Bremen hoch. Und Mittwoch musste man wieder runter nach Regensburg. Das sind auch einige an Kilometer, die man da gerissen hat. Regensburg ging auch 1-0 aus, das Spiel. Nur diesmal für die richtige Seite, für die grün-weiße Seite. Werder zieht ins Halbfinale ein. Und ja, Bremen ist eigentlich meines Erachtens auch schon wieder fast raus. Zum Spiel nochmal eben schnell dahinterher geworfen. Auch da sieht man eklatante Schwächen in der Offensive. Es ist nach vorne hin ganz wenig Spielwitz, Spielidee und ja, einige Akteure, wo man sich das nicht so vorstellt, dass die Schwierigkeit haben, einen Ball an Mann zu kriegen, so wie zum Beispiel ein Maximilian Eggestein, der jetzt über 250 Pflichtspiele für den SV Werder Bremen tatsächlich schon bestritten hat. Schwächeln extremst, meines Erachtens, und bringen da unnötigerweise immer noch ein bisschen Brisanz mit rein. So gerade dieses Dreieckspiel hat man jetzt in beiden Spielen eigentlich gesehen, funktioniert gar nicht. Also sich einfach Passstaffetten raussuchen und dann halt den Ball mal nach vorne zu boxieren, da fängt es an zu scheitern. Regensburg dann vielleicht dann doch so die individuelle Klasse entscheidend gewesen. Ich will es jetzt auch nicht nur darauf schieben. Das Tor, was gefallen ist, war ein schönes Tor. Auch Osako hat sich das meines Erachtens verdient, dieses Tor zu schießen. Hat sich bei der Nationalmannschaftsreise mit Japan hat er sich gut wieder Mut zugespielt, einige Tore geschossen. Ich glaube, gegen die Mongolei alleine hat er 4 Tore geschossen. Das kann ja auch mal einen guten Impact haben. Das haben wir jetzt gesehen. Auch gegen Stuttgart, als er reinkam, fand ich, war er ein belebendes Element. Und gegen Regensburg hat er dann halt den entscheidenden Punkt gesetzt. Hätte auch früher noch den Deckel draufsetzen können, nach einer wirklich guten Vorarbeit von Sargent. Ich glaube, das muss so um die 70., 75. Minute gewesen sein. Und dann scheitert er noch an dem Schlussmann. Ich glaube, Alexander Meyer heißt er von Regensburg. Ja, ich sag mal so, ein Vollblutstürmer hätte den gemacht. Osako ist halt kein Vollblutstürmer, ist eher so ein Hybridspieler, so ein Hybridstürmer. Ist ja aber gut gegangen. Am Ende wurde es nochmal wieder ein bisschen knifflig. Man hat sich jetzt einen Sieg geholt nochmal nach 3 Niederlagen. In der Liga hat man jetzt einen Sieg geholt gegen Regensburg. Und jetzt muss man mal gucken, dass man aus diesem Sieg gegen Regensburg vielleicht nochmal, ein bisschen Mumm schöpft, ein bisschen Lust gewinnt, auch mal den Großen ein Bein zu stellen, denn die nächsten beiden Spiele werden mit Sicherheit nicht sehr einfach, aber dazu kommen wir später. Was hast du denn von den letzten Spielen gesehen des SV Werder?
Ja, Stuttgart habe ich gar nicht gesehen, muss ich gestehen.
Da hast du auch nicht ganz so viel
verpasst. Die Zusammenfassung, ja, aber ich muss sagen, gegen Regensburg, das war ja auch eher, ich sag mal, die erste Halbzeit, das war schon sehr harte Kost. Ich glaube, das habe ich dir ja auch geschrieben.
Absolut.
Aber ich habe es auch so erwartet, muss ich sagen. Und ich kenne ja Regensburg ganz gut. Und ja, aber im Grunde habe ich schon die ganze Zeit so immer gedacht, das wird wer da irgendwie schaffen, weil das fehlt dann doch so an Durchschlagskraft bei denen. Ne? Das habe ich so in den Spielen immer so ein bisschen erlebt. Bis auf einmal haben wir, glaube ich, 5-0 gegen die verloren in der ersten Saison. Aber sonst, ja, also es war für mich irgendwie irgendwann auch eine Frage der Zeit, bis da mal einer reingeht. Und als das 1-0 dann fiel, dann dachte ich auch, das wird jetzt nichts mehr. So. Zum Ende hin wurde es dann natürlich noch mal ein bisschen knifflig. Ich glaube, da eine Situation ganz am Schluss.
Ja, ich glaube, in der 90. Direkt das, war das sogar. Das ja, war eine ziemliche Ping-Pong-Einlage.
Ja, gut, ich weiß nicht, aber das wäre da dann ja doch so ein bisschen, wie soll ich sagen, robuster oder konsequenter dann als der HSV zum Beispiel. Der, bei dem wäre der Ball wahrscheinlich noch reingekullert, aber in Summe muss man sagen, geht das schon soweit in Ordnung. Und ja. Jetzt bin ich da mal gespannt. Ist ja die Generalprobe im Grunde genommen am Wochenende.
Genau.
Wie das ausgeht und wie es dann im Pokal ausgeht. Ich habe da ja eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wann ich die äußern soll. Das kann ich auch später noch machen.
Machen wir gleich beim Ausblick. Erstmal sind wir ja gleich beim Thema HSV. Ist dir sonst irgendwie bis auf diese eklatante Abschlussschwäche was aufgefallen beim SV Werder Bremen?
Also ich fand das interessant, das Interview von Kohfeldt im Vorfeld. Der hat ja so ein bisschen hier, wie heißt er, Osako, ne?
Mhm.
Osako, doch so ein bisschen auch in Schutz genommen und gesagt, dass er ja einen schweren Stand in Bremen hat und so weiter. Und da fühlte ich so ein bisschen mich so erinnert an das, was du auch des Öfteren sagst, dass es nicht so einfach ist mit ihm, ne? Ich fand das also schon bemerkenswert, dieses Plädoyer von das fiel mir so ein bisschen im Vorfeld auf. Im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, fiel mir nicht so viel auf.
Ja, aber damit meine ich genau das, worauf du, also das, genau auf das genau wollte ich hinaus, auf das Thema Osako halt einfach nochmal.
Ja, doch, der gefiel mir ganz gut, muss ich sagen.
Und ja, genau, also ich finde auch, er hat lange nicht wirklich eine Rolle jetzt gespielt in den letzten Spielen. Ich würde schon fast behaupten, ich glaube, gegen Frankfurt hat er seinen letzten Einsatz gehabt, gegen Köln, Bayern, Wolfsburg hat er nicht gespielt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Nagelt mich da bitte nicht fest. Aber ja, der hat jetzt halt diese Länderspielpause gehabt, hat für Japan spielen können, hat sich dann da auch wirklich wieder bewiesen. Also in Japan ist er ja wirklich ein Riesending, ist da wohl der oder einer der Superstars zumindest und ein gefeierter Held. Ich will jetzt nicht unbedingt Nationalheld sagen, aber es scheint eine ziemlich große Nummer zu sein da und auch ihm ist es immer wichtig, tatsächlich dann da für Japan mitzuspielen und ja, gerade so jetzt auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, auf WM, die jetzt dann halt auch 2022 dann ansteht, ist es halt auch immer so eine Geschichte. Nur, wie Kohfeldt ja dann nun mal auch bestätigt hat letztendlich, er hat kein leichtes Standing halt in Bremen. Das hängt aber auch so, ja, im Prinzip an ihm selbst. Ne? Also es gibt viele Spiele, ich erinnere mich Anfang der Saison zum Beispiel, ich kann ja jetzt nicht genau sagen, welches Spiel das war, aber es gab dann doch viele Situationen, wo man gemerkt hat, okay, der hat einfach irgendwie nicht so Bock.
Ja.
Und er war letzte Saison ja auch tatsächlich bester Bremer Torschütze. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es waren zwar in Anführungszeichen nur 8 Tore, die er geschossen hat, aber es hat gereicht, um der beste Torschütze zu sein tatsächlich für Bremen. Und ja, jetzt aber ist er wieder so ein bisschen erstärkt. Mal gucken.
Das erinnert mich aber alles ein bisschen an Sakai. Das ist genauso wie bei uns. Wurde ja auch sehr, sehr kritisch gesehen. Teilweise gab es ja richtiges Bashing und so weiter. Hat sich der HSV am Ende ja, das hast du ja vielleicht auch so ein bisschen mitgekriegt, noch entschuldigt und so weiter. Wobei, ich finde, das muss der Verein nicht machen. Das sind halt die Fans, ne? Die da teilweise einige durchdrehen. Und in der Heimat total geliebt und verehrt. Und das sieht man ja auch. Es gibt ja da ganze Kanäle und Seiten, wo diese Spieler total verehrt werden, ne? Die in der Bundesliga spielen, so, ne? Da siehst du schon diese andere Wahrnehmung in anderen Kulturen, ne?
Ja, klar.
Ne? Das ist dann, ja, auch interessant. Aber das auch erinnert mich so ein bisschen daran.
Ich bin jetzt auch nicht gerade derjenige, der unbedingt ein Blatt vom Mund nimmt, sobald es um Osako geht. Also ich bin auch nicht der größte Fan. Ich bin aber dann doch einigermaßen reflektiert und kann dann sagen, so, ja, aber der hat jetzt eine gute Leistung gebracht gegen Stuttgart. Ja. Wenn ich mich da an die Nachspielzeit zurückerinnere, wo er das Ding da aus 16, 17 Metern wirklich einfach mal stramm draufsetzt, warum komme ich denn erst in der 90. Minute auf die Idee, einfach mal wirklich da ein Ding abzulassen? Warum muss ich denn ständig immer versuchen, den Ball ins Tor zu tragen? Ich vermisse echt diese Zeiten, wo im Fußball einfach mal auch aus 20, 25, manchmal wurde auch aus 30 Metern einfach mal einen aufs Tor gelatzt. Und mittlerweile entwickelt sich das auch vor allem bei Werder Bremen immer mehr in diese Richtung, wir müssen den Ball ins Tor tragen, wir müssen den Ball ins Tor tragen. Nur leider hast du dafür überhaupt nicht die Spieler. Und das fand ich dann halt einfach mal gut. Es war ein Akzent, den er gesetzt hat, genauso wie auch damals Davy Selke im Hinspiel gegen Stuttgart auch bei mir gut aufgefallen oder für mich gut aufgefallen ist. Nicht, weil er unbedingt das Tor noch gemacht hat zum 1:2 in der 94. und 95. Minute, sondern weil er den Wamangituka oder wie er jetzt ausgesprochen wird, auch von Stuttgart nach seinem verzögerten Torschuss dann einfach mal angegangen ist, einfach mal die Mannschaft wach zu rütteln. Und das ist so dieser Aspekt, der mir bei Werder im Moment einfach fehlt. Dieses Prinzip Rotation scheint bei Kofeld irgendwie nicht so richtig zu sitzen. Also ich habe das Gefühl, dass bei Werder es im Moment, oder das zieht sich eigentlich die ganze Saison schon irgendwie durch, dass bei Werder dieser Glücksgriff bei Spielern fehlt. Gut, einige werden sagen, dann guck doch mal auf den 13. Spieltag gegen Mainz, wo Dingchi dann das 1:0 gemacht hat. Oder guck auf das 4:1 gegen Hertha zum Rückrundenauftakt, wo Davy Selke das Tor gemacht hat. Natürlich, das sind auch dann so diese Aspekte. Aber ich würde mal die Frage interessant finden, was passiert wäre, wenn Osako gegen Stuttgart auch von Anfang an gespielt hätte und nicht erst eingewechselt worden wäre.
Ja.
Mal gucken, was jetzt gegen Leipzig ansteht, aber da kommen wir ja gleich zu.
Ja, beim Ausblick.
Genau. Aber jetzt müssen wir die Brücke spannen.
Ja, das ist ein gutes Thema, was du gerade gesagt hast, mit Schüssen, so aus der Distanz. Und da hatten wir ein gutes Beispiel bei unserem Spiel mal.
Ja, dann fangen wir an.
Ja, es war der 4.4. Ostersonntag in Hannover. Ein Spiel, ja, das doch so ein bisschen
fragt. Sitzfußball entschieden worden ist.
Sitzfußball. Na, es ging ja schon gut zur Sache. Also 3:3 am Ende. Was muss man erstmal pauschal sagen? Dreimal Hand.
Geiler Magger.
Der alte Mann und das Meer, wollte ich schon sagen. Nee, also der blüht ja wirklich richtig auf. Also der hat ja wirklich eine richtig ansteigende Formkurve. Da kann man nichts anderes sagen. Und jetzt hat er in diesem Spiel seine Leistung gekrönt durch drei, auch teilweise bemerkenswerte Treffer. In der 14., 34. und 50. Minute, ich kann das eigentlich zusammenfassen, waren immer Vorlagen von Windsheimer. Das ist ja auch witzig, ne? Mhm. Hier ist mal der Tor-Butler. Und immer schön abgeschlossen, das erste Mal direkt auf den Torwart, müsste eigentlich halten. So ein bisschen witzig, weil im Hinspiel war er, wie hieß er noch, Esser?
Esser, genau.
Genau. Hat er alles gehalten, alles. Und da war doch so ein bisschen, ja, muss man schon sagen, hätte er vielleicht haben müssen. Und 34. Minute und 50. Minute auch immer schön ins Eck gelänzt, würde ich mal so sagen, vom Aaron. Und auch sonst wirklich, habe ich auch getwittert, abseits der Tore, muss man sagen, immer präsent. Und wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und das freute mich auch für ihn. Allerdings muss ich sagen, also ich habe das nach dem 3:3 dann gesehen, wie er da zu Boden ging. Das ist natürlich schon, für so einen Spieler muss das richtig scheiße sein. Er schießt ein Tor und dann lässt die Mannschaft ihn so im Stich und dann gibt es ein 3:3 noch daraus. Also das tat mir wirklich im Herzen leid, muss man sagen, dass er dann jetzt endlich mal so ein Erfolgserlebnis hat und dann kommt dann noch sowas bei raus. Erste Halbzeit ganz klar HSV-dominant. Hannover von Hannover gar nicht zu sehen. Auch ein ganz schwaches Defensivverhalten, fand ich. Die waren, man muss im Grunde fast sagen, der HSV müsste eigentlich höher führen. Das war ja die gleiche Aufstellung wie gegen Heidenheim, was ich eigentlich ganz gut fand, dass man so einer Mannschaft trotz der guten Möglichkeiten auf der Bank, dass man einfach sagt, nee, man spielt jetzt einfach nochmal so. Und das fand ich eigentlich ganz gut, auch dass man Wood erneut die Chance gibt, sich nochmal zu beweisen, weil Torwart war ja wohl auch so, dass der konnte wohl ein bisschen, aber nicht komplette 90 Minuten spielen. Insofern, ja, nach einer zerfahrenen Anfangsphase ging das eigentlich schon so los, dass der HSV sehr dominant wurde und dann ist eigentlich nur die Frage, auch nach der zweiten oder nach der Halbzeitpause, warum man in der zweiten Halbzeit nach dem 3:0 dann so nachlässt, ne? Wobei man muss schon sagen, das 3:1, das war ja wirklich auch wiederum Haraguchi ein Kunstschuss ins rechte Eck. Jetzt ist wieder die Frage, muss, habe ich auch schon gehört, muss Ulreich den halten? Es ist schwierig, ne? Also vielleicht an guten Tagen kriegt er den, aber es ist natürlich schon sehr, sehr präzise ins Eck, ne, das Ding.
Man darf ja dann aber auch noch, das finde ich auch wieder bezeichnend, das ist auch sowas, was ich bei dem HSV so, also fällt mir jetzt als relativ neutraler Beobachter auf. Man führt 3:0 in der 50. Spielminute, eigentlich ist das Spiel durch. Du musst jetzt eigentlich vielleicht noch mal einen Deckel draufsetzen, um wirklich sicher zu sein. Und keine 6 Minuten später kassierst du das 3:1. Und dann ist ja klar, dann hast du nämlich noch über 30 Minuten Spielzeit, dass dann die Mannschaft, die hinten liegt mit 3:1, noch mal 1-2 Gänge wieder höher schaltet. Und irgendwie scheint da dieses Umsetzen noch nicht so zu funktionieren. Also ich glaube, der HSV schaltet zu früh runter und schafft es dann nicht wieder frühzeitig hochzuschalten, wenn es drauf ankommt. Und ich glaube, dann in der 69., also so um die 70. rum, müsste ja dann schon das 2:3 gefallen sein. Und da war mir dann auch schon bewusst, was passiert tatsächlich.
Also im Grunde genommen ist das aus psychologischer Sicht schon wieder so, man muss sagen, man führte zu früh so hoch.
Ja, genau.
Na, das ist ja irgendwie immer das ist so schon so ein Motiv, was sich so ein bisschen durchsetzt, wobei man ja auch sagt, das kann man nicht vergleichen mit Aue und mit Heidenheim, war schon ein bisschen anders und das, da war tatsächlich in diesem Spiel wirklich ein bisschen drastischer fast noch, weil der Unterschied war einfach so klar, das war einfach auch so klar, dass der HSV eigentlich dieses Spiel gewinnen muss und wird. Hand von Hannover und du siehst es ja auch, da ist einfach nicht viel, ne, zurzeit. Und das ist, aber da reicht so dieser eine Kunstschuss, ich sag mal, selbst wenn es das 1:3 ist, ne, das kann man trotzdem noch weiter nach Hause schaukeln, die Nummer, ne? Das kann ja immer mal passieren, dass man noch einen fängt oder so, ist ja gar kein Problem. Aber es ist ja auch so, dass es geht ja auch nach dem 1:3 direkt im Gegenzug, vergibt Wood die 100%ige, also die muss sitzen, gleich eine Minute später, dann noch eine Chance vergeben und da hätte man dann schon auf 4:1 stellen können und das Ding wäre durch gewesen. Und da ist eben auch die Frage, was ist mit Wood? Ne? Ich will jetzt hier kein Wood-Bashing betreiben, aber das sind halt auch Sachen, und man merkt es eben auch, ich sag mal, ein Torode, der hätte die reingemacht, ne? Und ich finde das schön, dass er ihm vertraut, aber du siehst einfach, es ist einfach, irgendwie ist der Drops gelutscht da. So. Das ist irgendwie, ich sag mal, den kannst du noch bringen in der 80. Minute für 10 Minuten. Er wechselt ja jetzt sowieso, das Ding ist ja irgendwie durch, nach Salt Lake City.
Genau.
Aber da hätte ich mich dann vielleicht mal eher tatsächlich über so Meissner gefreut, der jetzt dreimal gespielt hat, der so ein Jungspieler, der nächste Saison auch noch da ist, der so eine Hoffnung, warum bringt man den dann nicht oder so, ne? Und lässt den mal spielen oder so. Und vielleicht ist es dann so der neue, ne, da ist so die neue Hoffnung, der neue Arp, oder ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall so in diese Richtung mal vielleicht denken, ne.
Ja, wäre ja nicht verkehrt, auch im Hinblick auf die nächste Saison, egal in welcher Liga ihr dann da spielt, ihr werdet dann halt trotzdem auch noch hinter dem Stürmer Nummer 1, ob es jetzt dann Terodde ist oder dann halt Mr. X, ist ja dann auch vollkommen egal, werdet ihr ja noch Spieler brauchen. Und ich fände es nicht verkehrt, wie du selber sagst, dann halt mal sowas mit Meissner zu probieren.
Genau.
Warum nicht?
Gerade wenn es 3:0 steht, ne? Oder so.
Ja,
ne?
Klar. Das,
Und dann stand es halt in der 68. Minute durch Dux. Und da muss man jetzt sagen, die Nachlässigkeiten waren eindeutig in der Abwehr. In der Verteidigung, sagen wir mal so, komplett in der Verteidigung. Warum steht da ein Dux sowas von frei im 16er? Das kann nicht, darf nicht passieren. Netzt ein, steht 2-3. Dann ist natürlich klar, es ist noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt wird es eng. Man kann das eigentlich im Grunde genommen, ist klar, da passiert noch was, irgendwas.
Mir sogar tatsächlich sicher, als das 3-2 gefallen ist, dass Hannover das Spiel dreht und die drei Punkte einfährt. Also,
ja, aber dagegen spricht natürlich auch, dann kam Terodde, ja. Ne? Die Frage ist, kam er zu spät? Das ist die Frage. Aber
der 71. ist eingewechselt worden, ne?
Und brauchte eine Minute, um das 4-2 zu schießen. Und mit welcher Wucht er reinkam und das Ding da reingelänzt hat, ne? Und dann war es abseits. Ne? Also ich habe das dann gleich schon gesehen. Es kam gleich die Grafik. Ich dachte so, das ist kein Abseits, das kann nicht Abseits sein. Du siehst ganz genau, dass der dahinter steht. Ja, und dann wird aber trotzdem auf Abseits entschieden. Und ich habe mich gefragt, bis heute, wie das Abseits sein kann. Aber ich will jetzt keine VAR-Diskussion eröffnen. Und das ist ja auch, war ja noch tagelang Thema. Ne?
Also, nee, das Paket lassen wir mal lieber zu.
Das lassen wir. Ne? Es ist so entschieden worden, Punkt, Ende, aus. Und ich glaube, das hat dann nochmal so diesen, ja, ich glaube, das hat nochmal so psychologisch dann auch nochmal richtig reingeschlagen, dass das Ding nicht gewertet wurde. Und naja, da kam Onana noch dazu. Auf den darf man jetzt auch nicht reindreschen, ist ein junger Spieler, aber der hat natürlich auch da den Ball verdaddelt und dann kam das 3-3 nochmal. Und das war ja auch wieder so im 16er, was war da wieder los für einen Hickhack? Und dann kam im Liegen, haut Haraguchi das Ding da nochmal rein und muss man auch sagen, Moritz Heyer hat ja nochmal alles versucht, das Ding da irgendwie rauszuköpfen. Mhm. Mit vollem Einsatz, aber ja, dann stand es 3-3 und dann habe ich auch gedacht, so Jan, naja, dann fällt wahrscheinlich gleich noch das 4-3. Das wäre ja nochmal irgendwie konsequent. Das kam da nicht mehr, aber es ist eine Niederlage, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, und am Ende muss man aber sagen, wenn man jetzt das Nachholspiel von Kiel sieht, hat man sogar noch einen Punkt gut gemacht. Das ist ja das Irre an der ganzen Geschichte. Ne? Also, das ist, du siehst einfach, also es ist sehr, sehr flexibel, was da passiert. Und interessantes Spiel auf jeden Fall. Hast du es denn auch gesehen?
Ja, Teile habe ich sogar gesehen. Ich habe nach dem 2-0 erstmal umgeschaltet, kam dann kurz nach dem 3-0 wieder rein, dann fiel das Tor von Haraguchi und da hatte ich dann schon wieder schlechtes Gewissen. Ja, und dann habe ich es tatsächlich nur noch am Ticker verfolgt. Und selbst da ist es dann doch gut rübergekommen, in der Zusammenfassung auch. Und ja, ärgerlich. Zwei Punkte, die hoffentlich am Ende der Saison nicht fehlen werden.
Ja. Das sind ja schon mehr. Das sind ja dann, wenn du die anderen Spiele noch dazu zählst, sind es ja schon einige vergebene, ne?
Ja,
und,
natürlich, klar.
Aber auf der anderen Seite.
Nach einer 3-0-Führung, finde ich, ist das ja nun mal noch viel, viel ärgerlicher tatsächlich.
Also mir tat es vor allen Dingen um Handleid, das muss ich ganz klar sagen. Der hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, das ist ganz klar so. Ich denke, mit Wood ist jetzt erstmal Ruhe. Ich denke, heute wird von Anfang an Terodde spielen und vielleicht bringt er dann ja nochmal Meissner oder es kommt Winzheimer in den Sturm und dann wird eine Position gewechselt, wenn er eben nicht mehr kann. Es kann ja sein, dass er für 90 Minuten eben noch nicht Durchhaltevermögen hat. Das geht ja durchaus auf die Lunge, so eine Covid-Infektion.
Ja, durchaus.
Insofern muss man abwarten, was da heute passiert. Und es ist interessant, wird es mit Sicherheit. Wie haben die Jungs das Spiel weggesteckt? Also das muss man jetzt mal gucken.
Ja, heute 18:30 geht es ja dann los, tatsächlich.
Und vor allen Dingen ist es ja auch noch so, danach sind erstmal wieder zwei Wochen Pause, weil Sandhausen.
Die Kollegen aus Sandhausen und wer war das noch? Karlsruhe.
Genau, und Sandhausen ist schon gecancelt, ASC wird wahrscheinlich gecancelt und dann, ja, hat man zwei Wochen Pause und erst dann, glaube ich, gegen Regensburg auswärts fängt man dann wieder an. Ja, und aber ich will da darüber auch nicht spekulieren, ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil, weißt du, das ist alles Also der HSV kann froh sein, dass er die keine Fälle hat und weiter trainieren kann. Und ja, muss dann gucken, wie er wieder reinkommt in die ganze Chose. Aber erstmal ist es natürlich wichtig, weil Fürth heute auch nicht spielt. Ne? Es ist das Fürth-Spiel, das fällt ja auch aus. Mhm. Die hätten ja heute, lass mich mal eben gucken, im Spielplan. Warum ist das hier alles?
Gegen Sandhausen hätten sie gespielt.
Heute, ne?
Ja.
Ja. Genau, und das fällt aus. Also insofern kann man durchaus heute wieder richtungsweisende 3 Punkte schaffen. Wird aber schwer. Darmstadt ist ja ein Angstgegner im Volkspark. Und dann, ich sag nur Dursun, ne, der Hamburger.
Ja.
Wird eng. Auf der anderen
Seite. Vor allem Darmstadt muss ja auch. Also ja. Ich verfolge
das. Das ist ein Vorteil, dass sie müssen.
Ja, also ich verfolge die zweite Liga ja so nur mit 1,5 Augen, vorsichtig ausgedrückt. Aber Darmstadt ist eigentlich immer irgendwie eine Mannschaft, die mir am Spieltag positiv in Erinnerung bleibt. Und trotzdem sind sie nur auf Platz 12 mit 32 Punkten. Das sind dann auch gerade mal nur 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, wo Eintracht Braunschweig wartet. Und ich glaube, Darmstadt möchte möglichst fix das dann festmachen, die Liga zu halten.
Ja,
gerade mit Dursun hat ja nun auch gegen St. Pauli ein absolut klasse Spiel gezeigt. Ich glaube, das ist auch irgendwie ziemlich hoch unentschieden ausgegangen. Ja. 3-3, wenn nicht sogar auch. 3-2 haben sie es verloren sogar. Ja, aber selbst
da. Ja, das war doch dieses in der letzten Minute, dieses Hickhack da.
Ja, ja, genau. Diese Hickhack-Geschichte noch, genau. Wo man dann innerhalb von 2 Minuten dann von 2-0 auf 2-2 gekommen ist und Burgstaller dann auch das 3-2 gemacht hat, ja.
Ja,
ja, das ist schon auch eine interessante Geschichte, finde ich, mit Darmstadt tatsächlich. Also unterschätzen darf der HSV nicht. Nee. Ich
glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass sie auch müssen. Genau. Denn ich glaube, der HSV tut sich am meisten schwer gegen Mannschaften, die eben überhaupt keinen Druck haben, so wie Hannover. Die sind ja im Grunde im Niemandsland. Und die können so spielen nach dem Motto, ja, wir gucken mal, was heute geht. Und weißt du, selbst wenn sie verlieren, kriegt auch kein Hahn mehr im Moment nach. Und das sind so eben so irgendwie so ein bisschen die Spiele, wo sie irgendwie nichts gebacken kriegen. Also wenn die anderen, glaube ich, auch müssen, kann das durchaus, ja, kann der Mannschaft das entgegenkommen und aber es wird trotzdem sicherlich nicht einfach und es wird auch eine knappe Nummer. Dann tippe ich mal. Auf der anderen Seite, vielleicht kommen wir ja nochmal eben, die Konstellation ist ja im Moment so, dass Kiel noch ein Spiel zu machen hat gegen Hannover, zum Beispiel auch, glaube ich auch, ne?
Ja, am Mittwoch ist es, glaube ich, sogar.
Genau, und bei 46 Punkten steht der ist so ein bisschen abgerissen jetzt, der Abstand zwischen Platz 3 und 4 und man kann natürlich aus HSV-Sicht nur hoffen, du siehst das natürlich anders, aber dass vielleicht Hannover da mal einen Dreier holt, dann ist da schon so ein bisschen Abstand und das würde mich natürlich irgendwie freuen, weil es ein bisschen Sicherheit bringen würde. Denn Greuther Fürth ist natürlich klar so der engste Konkurrent momentan. Mhm. Was mich ein bisschen stört und auch bei anderen Podcasts ist ganz klar diese Ansage, ja, Bochum ist ja durch. Bochum ist für mich nicht durch. Die haben noch 7 Spiele zu spielen. Das sind 21 Punkte. Und die werden schon überall als Aufsteiger gefeiert und so sind durch. Habe ich eben in gewissen anderen Podcasts auch gehört. Ich sehe das überhaupt nicht so.
Nee, warum? Also es sind 4 Punkte Vorsprung auf dem Dritten. Also das ist.
Und heute sind es, also gewinnen sie heute, Hamburg. Haben sie 53 Punkte, Bochum 54 und Bochum muss morgen erstmal in Paderborn gewinnen.
So. Genau, vor allem jetzt mit der Geschichte um Stefan Baumgart. Die werden heiß sein, den einigermaßen gut noch
mit Sicherheit
verabschieden zu können. Ne?
Das sehe ich alles nicht, dass Bochum so da jetzt durchmarschiert. Das hat man aber letzte Saison, und das ist irgendwie so der Witz, letzte Saison hieß es so, Bielefeld ist durch. Und ab dem Zeitpunkt, wo das so auch so überall so gängig war und so gesagt wurde, ja, dann haben sie natürlich auch jedes Spiel gewonnen. Und ich finde, es geht nicht. Man muss auch so, man darf das nicht, es gibt 2 Aufstiegsplätze. Und du kannst nicht sagen, hier, der eine ist schon durch. So mit 4 Punkten Vorsprung und es sind noch 7 Spiele zu machen, ist da gar keiner durch. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also, das
ist ja ähnlich, wie wenn man sagt, Werder hat 30 Punkte und Werder ist durch.
Also das widerspricht so diesem Leistungsgedanken. Also man natürlich. Muss grundsätzlich, ich glaube nicht, dass Bochum 7 Spiele gewinnen wird. Die sind zwar sehr, sehr konstant, aber der HSV hat in Bochum auch 2-0 gewonnen. Also und Paderborn Das ist ja auch ein unangenehmes Spiel für die. Die sind auf Platz 11. So ein bisschen auch im Niemandsland. Und das muss Bochum auch erstmal mit 3 Punkten abschließen. Also das sehe ich alles noch nicht so, dass das alles so durch ist. Und lass das mal auf einen Punkt, sag mal, zusammenschrumpfen. Und dann hast du auch noch Fürth mit 50 Punkten dahinter, die dann noch Nachholspiele haben. Also da ist noch sehr, sehr, sehr viel möglich. Ich würde sagen, das entscheidet sich, ja, letzten 2, 3 Spieltage, ne, was da genau, wer da wo landet. Aus HSV-Sicht ist es wichtig, dass so ein bisschen Abstand zwischen 3 und 4, dann weiß man schon mal sicher, man hat auf jeden Fall vielleicht, sag mal, Relegationsplatz safe. Das wäre natürlich irgendwie...
Trotzdem Worst Case, oder?
Worst Case ist Platz 4, das Triple, das ist Worst Case. Relegation... weiß ich nicht, kommt auf den Gegner an, das ist ja immer, und dann können wir ja mal gucken, wer ist in der ersten Liga da, so, ich sag mal, außer Werder.
Auch so ein schönes Werder, Match ein. Zwischen den HSV und dem ersten FC Köln wäre doch gar nicht mal so uninteressant, oder?
Das würde ich auch nicht so schlimm finden, muss ich sagen, weil im Grunde heißt es dann ja, da ist der HSV der Underdog, ne, weil der kommt aus der zweiten Liga, ja, muss Köln erstmal bestehen. Das hätte ich nichts gegen, oder gegen Mainz. Bielefeld ist da auch noch.
Wer weiß, vielleicht packt Schalke ja auch noch.
Gucken, aber mir wäre natürlich lieber, die Fürther können das dann gerne machen oder die Kieler, da habe ich dann kein Problem mit.
Also möchtest du nicht nachsetzen?
Nein, nicht unbedingt. Ne? Also, aber wenn, ich sag mal, das ist es ja wie letzte Saison, ne? Wenn noch der Relegationsplatz möglich ist, ja, da muss man das auch eben auch annehmen. Das ist auch eine Chance aufzusteigen. Und das hat der HSV letzte Saison sang- und klanglos gegen Sandhausen 5-1 weggeschenkt, die Nummer, um nicht gegen Bremen spielen zu müssen. Das kann man so auch nicht machen. Ne? Da muss man dann eben auch nochmal Vollgas geben und gucken. Wenn man es denn noch schafft, dann hat man eben immerhin noch eine Chance. Und es geht ja im Sport einfach darum, diese Chancen sich zu erarbeiten. Und wenn man dann eben scheitert, ist das eben so. Aber man muss natürlich irgendwie versuchen, das ist ja mein Gedanke auch mit Platz 1 oder Platz 2 oder so. Warum nicht das Optimum erreichen, wenn es dann noch möglich ist? Und es ist ja nicht unmöglich. Ne? Man muss natürlich irgendwie zusehen, dass man, ich sag das gegen Hannover, solche Nummern, das darf natürlich nicht nochmal passieren.
Nee, absolut nicht.
Ja, also sie haben jetzt nicht verloren, sie haben ja immerhin auch einen Punkt gewonnen, kann man fast sagen, gegenüber Kiel, aber man muss natürlich auch so ein Spiel wie heute, ja, das muss man irgendwie mit aller Wucht, muss man das auf die eigene Seite ziehen und wenn es ein 2-1 wird und dann, ja, kann man ein bisschen lockerer
ist denn, da in die ist Spiel. Denn das 2-1 auch dein Tipp für heute Abend?
Ah, ich habe mir da noch, also ich sag mal, es ist wieder alles möglich, aber ich sage mal 2-1 und ein Tor von Hand und eins von Terodde. Und eins von Dursun.
Siehst du. Mal gucken, was das wird. Ich würde alles unterschreiben, was man mir jetzt sagt. Ich kann Darmstadt, wie gesagt, steht einschätzen. Ich sehe die immer als gute Gegner tatsächlich. Aber 15 Niederlagen haben die gar nicht. Haben schon das ein oder andere Spiel verloren. Ich sag mal, ein schönes 2-2.
2-2, sagst du,
ja. Wo der neutrale Fan sich drüber freut, weil es viele Tore gibt.
Hilft uns nicht so viel, aber...
Eher mit Tendenz Sieg Hamburg, denke ich, weil es einfach auch zu Hause ist. Aber ich, wie gesagt, Darmstadt... Ja, ich sehe die immer als relativ stark. Deswegen, vielleicht ist es auch einfach kompletter Bullshit und HSV gewinnt heute 4-0 oder sowas.
Nee, das glaube ich weniger. Also es wird nach der Nummer in Hannover, glaube ich, eng. Aber man weiß es auch alles nicht. Ne? Ich glaube, wir hatten schon mal so ein Spiel. Und danach haben wir dann aber auch, glaube ich, zu Hause 3-0 gewonnen. War das nicht Osnabrück? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie war auch so ein Krampfspiel. Und danach haben wir mal relativ... Das ist ja eben das, was so ein bisschen Hoffnung macht, dass es doch ein bisschen anders ist als in den Vorjahren, dass die Jungs das eben irgendwie doch so ein bisschen besser abschütteln, sage ich mal. Und noch ist ja auch nicht jetzt der Zeitpunkt da, wo es jetzt wirklich um alles geht. ich sag mal, selbst wenn sie heute jetzt verlieren sollten, ist das ja immer noch nicht so, dass der HSV dann komplett raus ist.
Nee, die anderen Mannschaften müssen ja auch erstmal alle punkten. Und,
also insofern,
wie du sagst, ich glaube, die zweite Liga oben, was oben passiert, wird sich in den letzten zwei Spieltagen tatsächlich wirklich dann entscheiden. Ich glaube, der Meisterschaftskampf, ich kann mir vorstellen, dass sich ein Meisterschaftskampf zwischen Bochum und Hamburg nochmal entfacht. Greuther Fürth wird immer so ein bisschen auf Schlagdistanz bleiben, wird sich allerdings zum Schluss dann mit Holstein Kiel, glaube ich, um Platz 3 kloppen. Und
genau.
Also das würde ich Stand jetzt sagen, aber das
da habe ich kann auch kein Problem
mit. Anders aussehen.
Ja, also das wäre mir ganz genehm. Also zumindest wäre mir genehm, wenn wir relativ zeitnah das so hinbiegen, dass wir nicht mehr auf Platz 4 landen können. Das, weißt du, dann bin ich schon mal beruhigt, weißt du. Dann,
naja, aber Platz 5, wieso nicht?
Ja.
Ist dann immerhin nicht Platz 4.
Nee, ich sag mal so, der Abstand, du weißt schon.
Ja, natürlich, klar.
In den ersten drei landen wir ja schon mal nicht verkehrt.
Sagen genau, so. jeder möchte ja irgendwie möglichst schnell da Gewissenheit haben, wie es dann halt aussieht für die nächste Saison. Und ja, ich glaube, dann spannen wir einfach mal auch so die Brücke zum SV Werder, ne? Denn auch wir sind ja noch längst nicht durch, wie die Medien und viele Podcasts und viele Bekannte und Freunde das dann halt auch immer nach dem Frankfurt-Sieg, glaube ich, war das, prognostiziert haben.
7 Punkte oder Abstand, ne?
Ja, ich muss tatsächlich gucken. Ich gucke gar nicht mehr so regelmäßig auf die Tabelle tatsächlich. Es ist halt nur, dass man ja dann doch die Ergebnisse von den Gegnern auch immer mitbekommt. Also Köln ist mit 23 Punkten auf Platz 16 dicht gefolgt von Bielefeld, also diesem Punkt gleich. Mainz mit 25 und Hertha mit 25 Punkten unter uns. Wir aktuell auf Platz 13. Augsburg ist letzten Spieltag an uns vorbeigezogen mit dem Sieg gegen wen war das noch? Gegen die Kollegen aus Hoffenheim. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Denn Hoffenheim hat ja eigentlich das Potenzial, dann doch weiter oben zu spielen. Gurken diese Saison aber auch aktiv unten mit rum. Und auch für die gilt, die haben nämlich auch 30 Punkte, sind nur vor uns, weil sie 2 Tore mehr geschossen haben oder weniger kassiert, wie auch immer. Also die haben die bessere Tordifferenz. Ich bin gespannt. Gegen Leipzig erwarte ich tatsächlich nicht viel. Also wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, wer da gewinnt, dann glaube ich, dürfte ich mich nicht wundern, wenn die Herren mit den weißen Zwangsjacken vor der Tür gleich stehen.
So drastisch sehe ich das nicht.
Ja, doch, ich glaube tatsächlich schon. Also Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz schon klar und deutlich gesagt, es wird keine Experimente geben bei Leipzig. Die wollen das jetzt voll durchziehen. Deren Ziel ist es, mindestens die beste Saison der Vereinsgeschichte in der Bundesliga zu spielen. Dafür brauchen sie noch eine bestimmte Anzahl an Punkten. Und ich glaube, Leipzig wird weiterhin versuchen, auf Schlagdistanz von Bayern zu bleiben. Und die warten und hoffen natürlich auch weiterhin auf Ausrutscher. Bei Bayern wird morgen einiges an Stammpersonal fehlen wohl, wenn ich das so mitbekommen habe aus dem Champions-League-Spiel gegen Paris. Union hat die auch im Hinspiel, glaube ich, mit einem 1:1 schon geärgert. Gut, das war in Köpenick. Andererseits hast du auch die Zuschauer natürlich auch nicht da.
Ja, aber die Bayern sind durch für mich, also da passiert nichts mehr. Das war ja schon.
Jetzt erklär mir mal aber bitte, warum Bochum dann noch nicht durch ist, wenn die Bayern jetzt durch sind.
Also die Bayern, es ist ein Unterschied zwischen Bayern und Bochum. Die Bayern, ich sag nur, ich weiß noch, was vor dem Spiel Bayern gegen Leipzig alles in der Medienwelt stand. Jetzt haben sie die Chance. Jetzt ist Lewandowski weg und jetzt ist die große Chance für Leipzig. Ich wusste ganz genau, dass die das nicht, ich war mir 100, da hätte ich sogar wetten können, dass das, aber da hätte ich ja nichts gekriegt, dass Bayern das gewinnt. Weil gerade in diesen Situationen, das ist es ja immer in dem Moment, wenn du denkst, du kriegst sie jetzt, hauen sie ja gnadenlos zu. Und das ist ja auch das ist im Spiel so und das ist in der Tabelle genauso oder in der Tabellenkonstellation. Denk mal dran, so die Spiele gegen wer war das? Mainz. Und da haben sie noch so ein Ding gehabt, wo sie 3-0, glaube ich, zur Halbzeit zurücklagen oder ich weiß nicht, was da war.
Ja, ja, gegen Bielefeld war das ja auch.
Oder ich weiß nicht, was alles, ne? Und du denkst, so, jetzt geht aber heute mal was. Und dann hauen sie eben gnadenlos zu. Und das ist genau dasselbe, jetzt, wo sie abgeschrieben werden. Dann, da kommt dieses Mir, kommt dann eben doppelt durch. Und dann hauen die eben raus. Und ja, ich sag mal, selbst wenn sie jetzt gegen Union verlieren sollten und Leipzig gewinnt, aber das ist trotzdem, also die Bayern sind da schon sehr, 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 sehr gefestigt. Bochum ist da schon noch ein bisschen anders. Also die haben, Bochum hat sich das über die Jahre erarbeitet, wo sie jetzt stehen. Und das ist auch respektabel. Aber du siehst auch an Bochum, das ist ab und zu da immer so, die habe ich auch viele Spiele gesehen, die auch durchaus mal glücklich, sehr glücklich waren vom Verlauf, wo sie es dann geschafft haben. Und das ist schon noch eine andere Dominanz, würde ich sagen. Aber ich bin bei Leipzig überhaupt nicht sicher. Das ist irgendwie auch eine Wundertüte. Und denen fehlt ja auch so ein bisschen so vorne was, ne? Wie hieß er, Werner?
Ja, genau, Werner. Nee, das stimmt, da sprichst du tatsächlich was Gutes an. Leipzig hat nämlich, ja, trotz dessen, dass die auf Platz 2 sind, keinen klassischen Torjäger tatsächlich.
Genau, genau.
Wenn ich das irgendwie in Erinnerung oder richtig in Erinnerung habe, sind es irgendwie Sabitzer, ja, Forsberg und ein Kunku, 3 Spieler mit 8 Toren, glaube ich. Ja.
Ja, 48 Tore nur geschossen, das ist relativ wenig. Wenn du mal siehst, was die anderen so, also Frankfurt 55, Dortmund 55, Bayern sowieso weit weg.
Ich berichtige mich, es sind Forsberg und Kunku Sabitzer mit 6 Toren tatsächlich. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Ja. Also noch weniger tatsächlich.
Ja. Es ist ja da, offensiv ist das nicht so. Sie sind natürlich sehr stabil so. Aber ja, ich sage ja mal, abschreiben sollte man das nicht. Und vor allen Dingen glaube ich, um jetzt mal auf die Situation, das Problem ist natürlich, oder das Problem, das Glück von Bremen ist natürlich so ein bisschen so, dass, auch wenn die da unter mal einen Punkt machen, aber es ist bei Hertha schon so ein bisschen irgendwie was drin, was nicht gut ist. Ne? So, und Köln, lass die jetzt, die spielen, glaube ich, gegen Mainz jetzt, ist, glaube ich.
Ja, genau, die nehmen sich direkt die Punkte weg.
Das ist natürlich auch wieder gut.
Ja.
Oder am besten spielen sie unentschieden, wäre noch besser für Bremen.
Ja,
auf jeden Fall. Insofern, ich sag mal, wenn das runterrutschen sollte, ist, glaube ich, nur noch die Frage Relegation. Ne? Aber ja, selbst das, man muss natürlich irgendwann mal wieder anfangen zu punkten, das ist klar. Ne? Und wenn sie jetzt einen Unentschieden holen sollten, wäre das auch schon mal wieder ein Punkt mehr. Und
naja, wenn du jetzt einen Unentschieden gegen Leipzig holst, dann hast du das Pokal-Halbfinale erreicht. Du hast Leipzig den zweiten der Liga und letztjährigen Halbfinalisten in der Champions League, das darfst du auch nicht vergessen.
Im Pokal sehe ich dann tatsächlich wirklich, muss ich sagen, Chancen für Bremen, da was zu holen. Also das würde ich nicht so. Die Nummer, wenn sie dann sozusagen schon safe sind, ich weiß nicht, wann die spielen, wann ist das Spiel?
Am 30. ist das.
30. ja. Wenn sie dann schon relativ safe sind und Leipzig ist da so ein bisschen, weißt du, ja, auch durch mit der Nummer. Mhm. Das ist ja bei Leipzig immer so, die kommen immer relativ weit, aber dann am Ende verkacken sie ja doch. Einen Titel haben sie noch nicht geholt und in Bremen, also da ist noch nicht, der Drops ist nicht gelutscht. Ich glaube, da kann was gehen. Bremen ist ja auch so ein bisschen, hat ja so ein bisschen dieses Pokalflair, ne? So Dortmund mal rauskicken oder so. Dann ist eben, ich glaube, da geht was. Zumindest glaube ich, wenn sie dann irgendwie in die Verlängerung kommen und dann Elfmeter schießen, dann ist es sowieso Lotterie. Also das ist nicht das Pokalspiel. Also dass sie das Finale schaffen könnten, halte ich nicht für ausgeschlossen.
Naja, gut, dafür ist es ja auch der Pokal. Ne? Es ist halt nicht die Liga, es ist nicht der Alltag. Es ist,
ja, die Frage ist
ganz
dann,
anderes.
Ja, die Frage ist dann, gegen wen? Und dann, ja. Ich sag mal, gegen Kiel haben sie es sieht am schlimmsten aus, weil sie dann die Favoritenrolle haben.
Ja, genau, dann kann es eigentlich nur schief gehen. Ja, aber kommen wir doch mal zum Spiel morgen zurück gegen Leipzig. Also relativ in die Gegenwart, aber doch in die Zukunft. Für das Spiel, also Pokal gebe ich dir recht, weil es einfach auch noch, es ist noch genau 3 Wochen hin. Von daher ist das halt so eine Sache, da kannst du ganz viel hätte, wäre, könnte, jetzt dann halt reininterpretieren, aber jetzt geht's erstmal an das Spiel am Samstag zu bestreiten. Und ich glaube, das wird ganz lustig, denn Augustinsson wird fehlen.
Was hat der eigentlich? Der hat.
Das, da fragt mich was Leichtes, was der, was der nicht hat. Ne? Sah nicht gut aus. Wird auf jeden Fall erstmal auf unbestimmte Zeit fehlen. Ja. Agu wird ihn vertreten müssen. Also es gibt keine andere Option tatsächlich. Außer man wollte irgendwie den Park, den Südkoreaner aus der U19 jetzt dann doch mal hochziehen und ihn einfach ins kalte Wasser werfen. Prinzipiell fände ich es nicht verkehrt. Gegen Leipzig hast du nichts zu verlieren. Eggestein ist gesperrt tatsächlich. 5. gelbe Karte wegen Meckons hat er bekommen. Leistenprobleme hat übrigens Augustinsson laut Kicker. Füllkrug wird auch noch ausfallen. Ich glaube, das sage ich jetzt diese Woche erstmal noch nichts großartig zu.
Ja, das ist ja auch so eine never-ending Story, ne?
Ja, also meines Erachtens sollte man vielleicht darüber nachdenken, sich im Sommer zu trennen. Aber das ist noch ein anderes Thema, können wir vielleicht gleich nochmal kurz besprechen, wenn du dazu Lust hast. Bleiben wir erstmal beim Spiel gegen Leipzig nochmal. Veljkovic wird wohl zurückkommen, ob es für 90 Minuten reicht, weiß ich nicht. Osako scheint sich dann wohl in die Startelf jetzt erstmal reingespielt zu haben. Bittencourt oder Groß, einer von den beiden, wird für Eggestein starten. Das hängt dann, glaube ich, davon ab, wie Veljkovic fit ist, ob er dann halt vollstens fit ist für 90 Minuten oder ob man ihn nur für 40, 50, 60 Minuten gebrauchen kann, wie auch immer. Und dann frage ich mich halt, okay, wer soll das denn nach vorne hin packen gegen Leipzig? Denn die Defensivabteilung darf man ja nun eigentlich nicht verschmähen. Mit Klostermann, Orban, Heizenberg, Upamecano. Der wird allerdings fehlen, wenn ich da richtig informiert bin. Der hat auch die 5. gelbe Karte gesehen. Und auch Mukiele wird fehlen tatsächlich. Mal gucken, was es wird letztendlich. Ja. Ich gehe eher dann doch von einem relativ ungefährlichen Sieg der Leipziger leider aus.
Ja.
Ich glaube, so ein 2-0, so ein relativ unspektakuläres Ding. Werder hat überhaupt nicht die Intention, nach vorne zu spielen in den letzten Spielen. Ist zumindest irgendwie so mein Gefühl. Der Einzige, der wirklich Bock hatte, war Füllkrug, aber gebrochener Zeh, wird nicht spielen können. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass Eggestein spielt. Viele fordern mittlerweile, dass er mal eine längere Denkpause bekommen sollte. Ob er die jetzt dann bekommt, weiß ich nicht. Also dieses Spiel wird er auf jeden Fall nicht spielen. Gegen Dortmund, glaube ich, muss er dann auf jeden Fall wieder rein. Man sollte, glaube ich, nicht großartig viel rumexperimentieren, wenn es nicht gerade sein muss. Also ja, ich gehe von einem relativ ungefähr den Sieg der Leipzig aus.
Okay, 2-0.
Was sagst du?
Was sage ich denn? Ich sag mal 1-1.
Eieiei. Ja. Ich bin gespannt. Ich würde es sofort unterschreiben. Also so ist es nicht. Ist ein Punkt, mit dem man auf jeden Fall
nicht. Ich bin von Leipzig nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also ich habe die ja auch ein paar Mal gesehen und da fehlt mir was. Also da fehlt was früher mal da war, sagen wir mal so. Ich habe die ja nun, ich habe die jetzt nie so intensiv verfolgt, aber ich kenne auch so immer noch die Spiele gegen den HSV oder gegen andere Mannschaften und irgendwas fehlt da so ein bisschen. Und das ist auch das, was ich meinte, so da fehlt immer so dieser letzte Step, irgendwie besser zu sein als, ne, oder das Optimum darzustellen, so dass das fehlt mir so ein bisschen. Und ich glaube, dass die schon anfällig sind. Also insofern.
Ja, vor allem mit der Personalgeschichte in der Defensive jetzt halt. Mukiele und Upamecano sind schon, glaube ich, eine ziemlich wichtige Geschichte für den Defensivverbund da bei Leipzig. Allerdings glaube ich, dass das Klostermann, Heizenberg und Orban da eingespielt genug sind gegen die, ja, relativ schwache Bremer Offensive Bestand zu halten. Also
ja,
das ist es halt. Wenn ich jetzt wüsste, Werder ist so wie in der Schaf-Ära immer dafür gut, 5 Tore mal zu schießen, dann würde ich immer noch sagen, ja okay, dann gewinnt Werder 5-4. Ob jetzt dann halt Werder überhaupt ein Tor schießt, würde ich mich schon drüber freuen, tatsächlich. Ja.
Das macht Agu. Der macht das schon. Der ist von Tune ausgebildet. Der wird schon treffen.
Ja, siehste. Dann haben wir ja schon den Torschützen jetzt herausgefunden. Am besten noch in der
5. Minute. Was kriege ich denn, wenn es ein 1-1 wird und Agu trifft? Dann muss ich ja irgendwas kriegen, oder?
Ein Arschtritt weniger, keine Ahnung.
Eine Sputnik-Impfung kriege ich dann von dir.
Ja, okay, gut.
Finanziert.
Ja, gibt es dann sonst noch irgendwas zu besprechen? Oder sind wir für heute durch? Was sagst du?
Ach so, ja, Lockdown haben wir. Also hier zwei Spiele Ausfälle. Ach so, das wollten wir, glaube ich, nochmal, ne? Dass diese Mannschaften 14 Tage wieder in Quarantäne sind in der zweiten Liga. Ja. Aber was soll man da sagen? In der ersten Liga passiert es irgendwie nicht, in der zweiten passiert es permanent. Also meine Kernfrage bei der ganzen Geschichte ist nur, gut, das entscheidet das Gesundheitsamt. Ich frage mich aber, warum wird da so unterschiedlich verfahren? Und warum 14 Tage? Mhm. Die haben alle Möglichkeiten zu testen da. Die haben die besten medizinischen Voraussetzungen bei diesem Verein. Wenn zwei Spieler in Quarantäne, also Corona positiv sind, warum kann man nicht alle anderen, kann man ja wahrscheinlich, testen und wenn sie negativ sind, nach 5 Tagen, sagen wir mal, nach 5 Tagen aus der Quarantäne raus und damit nur ein Spiel ausfällt, zum Beispiel, frage ich mich das. Warum ist das 14 Tage? Warum? Das ist für mich immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen willkürlich, so daher, weißt du, was ich nicht nachvollziehen kann. In der ersten Liga ist der Gnabry, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal.
Ja, genau.
Positiv, da passiert dann irgendwie gar nichts. Und beim HSV war es ja auch so, dass mit Torodde einer positiv war und die haben es aber irgendwie durch ein besseres oder anderes Hygienekonzept geschafft, durch diese Drive-In-Testung ihn zu isolieren. Und da frage ich mich, warum können das andere Mannschaften nicht? Und ich habe jetzt auch noch gelesen, beim KSC ist es ja wohl auch noch so, dass die tatsächlich gegen Hygieneauflagen verstoßen haben. Da frage ich mich dann auch, muss man dann vielleicht nicht auch mal von der DFL ein bisschen reagieren darauf? Oder irgendwas sanktionieren, weil es geht ja tatsächlich darum, irgendwie den Spielbetrieb durchzukriegen. Ne? Und wenn da irgendwelche Fahrlässigkeiten auftreten, bin ich dann auch irgendwie schon so weit, dass man sagt, ja, dann sind sie auch selbst schuld. Dann muss man das Spiel eben irgendwie, weiß ich nicht, wie werten oder, ne? So. Das sind so die Fragen, die mich ein bisschen beschäftigen, weil es ist natürlich irgendwo schon ein bisschen zum Kotzen alles, wenn sich das alles so wieder verzieht und man sieht das an Kiel. Gut, ich glaube nicht, dass die sind jetzt ja frisch rausgekommen und haben trotzdem zweimal verloren. Die hatten ja jetzt nicht so viel Training oder ich weiß nicht was, aber es ist alles hin und her zu diskutieren, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, aber.
Also was ich tatsächlich markantesten finde, ist halt wirklich dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Also du hast dann Gnabry kann man jetzt als Paradebeispiel nennen, ist wohl irgendwie infiziert oder zumindest positiv getestet worden und das Spiel gegen Paris findet statt. So, ja. Und bis jetzt ist es immer nur die zweite Liga oder dritte Liga gewesen, dass dort Mannschaften dann isoliert werden müssen für, wie schon gerade eben angesprochen, 14 Tage. Gut, die Inkubationszeit wäre ja angeblich 14 Tage, also bis zu 14 Tage ist es möglich, irgendwie fast symptomfrei zu bleiben, aber es bricht dann doch noch irgendwie durch. Ich finde es halt merkwürdig. Ne? Also man kann mir nicht erzählen, dass es in der Bundesliga nicht auch dort irgendwelche Fälle gibt und das ist nur in den Unterhäusern, sage ich jetzt mal, dann der Fall. Ne? Das ist das, was ich so merkwürdig finde, einfach. Ne?
Ja. Das sehe ich genauso. Aber gut, man kann es ja eh nicht ändern. Also insofern, wir müssen uns der Sache sowieso so hingeben. Man kann nur hoffen, dass sie es irgendwie hinkriegen, das nur durchzukriegen. Ich glaube, jetzt sind die Spiele werden terminiert, da wo nämlich auch eure Pokalspiele laufen. Ich glaube, in der Woche ist haben sie noch mal so ein Fenster gelassen. Und da sollen, glaube ich, dann, es wird dann wahrscheinlich eine schöne Fußballwoche, da haben wir ordentlich was zu bereden.
Ja.
Pokalspiel und die Nachholspiele des HSV. Also insofern, muss man eben ein bisschen abwarten jetzt, ne?
Abwarten und Tee trinken.
Kaffee.
Oder Kaffee, wie auch immer. Wir können es ja nicht beeinflussen. Ja.
Jo.
Dann haben wir es, oder?
Dann haben wir es und jetzt stelle ich den Countdown an und in 4 Stunden sitze ich dann vorm Fernseher und gucke mir das hoffentlich 2-1 des HSV an gegen Darmstadt 98.
Ja, Daumen sind gedrückt.
Lilien.
Daumen sind gedrückt. Erst wenn es in die Crunch-Time geht, werde ich noch ein paar Sticheleien setzen in Punkte Platz 4, weiß ja.
Ja, das Platz 4-Triple.
Ja, Harry, dann fahr das Band ab.
Mach ich.
Ciao, ciao.
Ciao.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.